Hallo liebe Studis, hier ist Rebecca Weidecker und das ist mal wieder eine besondere Podcast-Folge, nämlich eine, die zu einem Workshop gehört. Der Workshop hieß Rückblick und es handelte sich dabei um einen Workshop, der zur Reflexion gedacht war, richtete sich speziell an Studis, die so im dritten, vierten Semester aufwärts sind und die mit mir gemeinsam auf den Anfang ihres Studiums zurückblicken wollen und einfach mal überlegen wollen, wie ging es mir? Was war schwierig beim Übergang von der Schule zur Uni? Was hat mir geholfen? Wie geht es mir jetzt? Was würde ich im Rückblick anders machen? Solche Fragen, die kommen auch gleich alle, eine nach der anderen. Und wir haben besprochen, dass ich eine Podcast-Folge machen darf. Das heißt, ich habe mir wie eine wilde Notizen gemacht und werde jetzt mir Mühe geben, den Diskussionsstand so ein bisschen zusammenzufassen und zu gucken, was für weiterführende Fragen noch gekommen sind. Ich hatte ein bisschen was vorbereitet, aber wie so oft bei diesen Workshops war es dann so, dass wir im Gespräch auf immer noch weitere Fragen gekommen sind und immer mal wieder abgebogen sind zu anderen Themen. Das war wirklich sehr interessant. Und als erstes sollte ich mich wahrscheinlich bedanken bei allen, die Interesse geäußert haben, sodass ich dann überhaupt Lust hatte, dieses Angebot zu veranstalten. Und dann bedanke ich mich bei denen, die gekommen sind und mitgemacht haben, denn das war eine lebhafte Diskussion. Ich habe viel gelernt und freue mich immer, wenn bei diesen Workshops am Ende dann noch mehr rauskommt als das, was ich so vorher dachte, was wir da vielleicht gemeinsam erreichen. Das war wieder richtig schön, sehr offen, sehr zugewandt und wirklich sehr, sehr reflektiert. Man hat gemerkt, dass die Leute, die da gekommen sind, sich auch vorher mit einigen der Themen schon beschäftigt hatten. Meine erste Frage war, warum das Workshop-Thema überhaupt interessant ist für die Studis, die gekommen sind. Und da gab es dann welche, die gesagt haben, naja, ich nutze sowieso jede Möglichkeit, um zu reflektieren. Ich freue mich, wenn das im Studium mal irgendwo vorkommt und ermutigt wird, denn man nimmt sich da sonst vielleicht nicht so viel Zeit für. Manche wollten einfach mal so ihre Empfindungen und Erfahrungen teilen und gucken, ob es anderen ähnlich geht wie ihnen. Wollten also auch diese Gelegenheit zum Austausch einfach nutzen und fanden dann, dass das in so einer Gruppe noch besser geht und dass man da noch mehr lernt, als wenn man einfach zu Hause sitzt und zum Beispiel schreibt. Und als ein interessantes Thema wurde direkt angesprochen, die Veränderungen in der eigenen Person. Also, dass das eine gute Möglichkeit ist, mal zu reflektieren, wie habe ich mich verändert seit Beginn des Studiums oder seit der Schulzeit. Denn manchmal braucht man so einen Moment, wo man in sich geht und ganz bewusst guckt, um das überhaupt festzustellen. Viele dieser Veränderungen passieren schleichend. Und dann kann es sein, dass man nach ein paar Jahren das dann irgendwie merkt, unter anderem, weil einen Leute drauf stupsen, oder man so Rückmeldungen bekommt konkret oder weil man in bestimmten Situationen plötzlich merkt, Mensch, das ist interessant, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Das muss dann aber schon recht konkret kommen. Ansonsten fällt einem vieles gar nicht auf und man braucht wirklich so einen Reflexionspunkt und ein konkretes Stupsen, um über solche Fragen nachzudenken. Dann habe ich mal gefragt, wie das so ist, was für Reflexionsphasen gab es bisher, was für Anlässe, worüber haben Sie schon nachgedacht? Und bei manchen war es so, dass die regelmäßig Ende des Semesters sich hinsetzen, häufig dann nach den Prüfungen und mal so gucken, okay, was ist da jetzt gut gelaufen, was nicht so gut, was möchte ich anders machen. Und da, als Anlass wird dann häufig sowas genommen wie, ja, der Stundenplan war zu voll oder eine Prüfung lief nicht so wie gedacht, vielleicht bin ich sogar irgendwo durchgefallen, vielleicht merke ich, dass meine Lernstrategie noch nicht überall so richtig passt oder so. Das sind häufig Anlässe, um konkret über gewisse Aspekte des Studiums nachzudenken. Und wie ganzheitlich dann auf das Studium geguckt wird, das ist die Frage. Vielleicht auch die Frage, wie viel Zeit man in dem Moment hat und wie viel Ruhe, um das zu machen. Aber so ein paar Punkte, die da kamen, die den Leuten schon aufgefallen waren bei diesen bisherigen Reflexionsphasen, war sowas wie, ich habe zu viele Veranstaltungen gehabt und ich habe mir schon vorgenommen, weniger zu machen, aber es war immer noch zu viel. Oder ich hatte mir mehr vorgenommen, als ich dachte, dass gut ist und habe eigentlich ziemlich klar mit mir verabredet, was ich mache, wenn ich merke, wenn es zu viel wird, aber habe mich dann daran nicht gehalten. Sowas zum Beispiel. Wir hören vielleicht im Hintergrund das Telefon, das ignorieren wir jetzt einfach. Dann kam auch sowas wie, na, ich habe gemerkt, dass ich noch nicht in allen Veranstaltungen meine Mitschrift so organisiert habe, dass ich mit der hinterher gut arbeiten kann. Also habe ich da im Nachhinein nochmal reflektiert und geguckt, was daran war jetzt gut, was nicht, was kann ich nächstes Mal anders machen. Bei welchen Veranstaltungen habe ich quasi ein strukturelles Problem, weil die Art, wie die Veranstaltung unterrichtet wird, es schwierig macht für mich, da eine gute Mitschrift anzufertigen. Wie gehe ich damit um? Und einige haben sehr offen und wie ich fand sehr schön, sehr erfrischend einfach mit uns geteilt, dass diese Reflexionsphasen schon dazugehören, aber dass es ganz klar Work in Progress ist. Das heißt, da gibt es so Datenpunkte, man beobachtet da ein Problem und sammelt jedes Mal wieder Daten. Wie gut hat es geklappt? Wie gut bin ich damit umgegangen? Was ist besser, was ist schlechter? Das fand ich sehr schön, weil das auch ist, wie ich arbeite. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir ein bisschen teilen konnten. Ja, so ist es manchmal. Und selbst wenn man das Problem erkannt hat, kann es sein, dass es dann immer noch ein Jahr oder zwei dauert, bis man die ersten Fortschritte merkt, wenn man versucht, was zu verändern. Wir haben über die unterschiedliche Motivation gesprochen im Sommer- oder Wintersemester, wie das auch passieren kann, dass durch private Umstände, familiäre Umstände, durch die eigene Gesundheit man einfach mal ein Semester hat, was nicht so läuft wie sonst, wo gewisse Dinge, die vorher funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und das kann auch dazu führen, dass sogar wenn man die Notbremse zieht und wirklich eine Pause macht, man sich trotzdem danach nicht sofort wieder sortiert kriegt. Manchmal sind die Umstände einfach so, dass man das nicht sofort schafft. Und da gab es aber auch Beispiele, wo Leute gesagt haben, ja, ich dachte, Notbremse sei jetzt genau das Richtige und dann bin ich zu einigen Veranstaltungen nicht mehr hingegangen, weil ich gemerkt habe, mir wurde es zu viel und es ging mir gesundheitlich nicht gut. Aber so, wie ich das organisiert habe, war das nicht gut, denn dann bin ich sehr schnell total rausgekommen aus dem Stoff. Das heißt, auch da wurde dann wieder geguckt, was daran war gut an der Entscheidung und wo, an welcher Stelle lief es dann schief, sodass es hinterher viel zu mühsam war, alles wieder aufzuarbeiten. Wie kann man da in Zukunft vielleicht anders mit umgehen? Und ein Fazit, das wir gehört haben, mehrfach war, das Semester nicht zu vollpacken, nicht darauf verlassen, dass man rechtzeitig merkt, wenn es zu viel wird, denn häufig klappt es nicht und dann zwingt man sich irgendwie weiterzumachen. Und lieber das Semester so einen Tick entspannter machen, vor allem möglichst überschneidungsfrei und gut organisiert, sodass wirklich auch genug Zeit ist für die Übungsserien und so weiter. Und wenn man dann dafür ein bisschen länger studiert, häufig geht es ja dann nur um ein Semester oder ein Jahr, dann ist das eben so. Wenn man den Druck nicht hat, wenn man das finanziell hinkriegt und auch sonst organisatorisch, dann lieber so. Und dann dafür aber auch wirklich die Sachen im ersten Anlauf schaffen und mit den Noten zufrieden sein und wirklich am Ende das Gefühl haben, man hat auch wirklich studiert und man hat Kompetenzen erworben und ist nicht irgendwie so durchgerannt. Das habe ich mehrfach gehört und das fand ich auch sehr einleuchtend. Dann habe ich nach dem Einstieg nach der Schule gefragt. So, wie war das? Wie fühlte sich das an? Was war anders als erwartet? Was war genauso wie erwartet? Was gab es vielleicht für prägende Momente oder so? Und da wurde dann teilweise berichtet, ja, eigentlich war ein anderes Fach geplant oder ich habe zuerst was anderes studiert und deswegen war mein Einstieg bei Mathe gar nicht unbedingt so der Einstieg ins Studileben. Da hatten wir verschiedene Erfahrungen, aber manche fanden zum Beispiel schön, dass es in einigen Fächern einen sehr klaren Stundenplan gibt. Und andere haben gesagt, nee, ich finde es schön, ein bisschen Freiheit zu haben. Und auch das ist ein Bild, was ich kenne. Die einen mögen es so, die anderen mögen es so. Man kann es nicht allen recht machen. Es gibt einfach auch Vorteile bei einem sehr starren Stundenplan. Wenn man das überschneidungsfrei hinkriegt und alles gut geregelt ist, dann hat man eine sehr klare Struktur über mehrere Semester hinweg. Viele finden das gut. Da kann man dann alles andere nach ausrichten. Aber es hat Nachteile, vor allem dann, wenn man mal eine Prüfung nicht schafft und man dann Sachen nicht einfach unkompliziert nachholen kann. Und manche Leute haben auch einfach lieber ein bisschen mehr Freiheit und Gestaltungsspielraum. Aber natürlich beeinflusst das dann, wie der Anfang des Studiums sich anfühlt. Denn wenn es noch sehr fest ist, mit sehr festem Stundenplan, dann fühlt es sich vielleicht ein bisschen schulähnlicher an, als in Studiengängen, die durch sehr viel Freiraum und Wahlmöglichkeiten geprägt sind. Deswegen erlebt man dann den Beginn des Studiums etwas unterschiedlich. Genauso wie das Studium sich natürlich sehr unterschiedlich anfühlt, je nachdem, ob man mitten in der Pandemie anfängt, mit den ganzen Beschränkungen, oder jetzt oder vor der Pandemie. Auch darüber haben wir gesprochen, über die verschiedenen, also wie sich das angefühlt hat, auch die sozialen Aspekte, die damit dann zu tun haben. Denn die sind anscheinend sehr, sehr wichtig. Ich habe das immer geahnt und werde immer wieder bestätigt darin. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Mathe-Treffpunkt so feiere. Oder das, was in der ersten Woche so passiert, an Veranstaltungen, damit die Studis sich erstmal kennenlernen können, Brückenkurs und so, alles, was der Fachschaftsrat macht, Spieleabende. Ich finde das total großartig, weil sich immer wieder zeigt, fast alle Studis profitieren von sowas. Es wird immer Menschen geben, die sich eher raushalten, die gar nicht unbedingt so mit den anderen noch privat interagieren wollen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das möchte, wenn man neue Freundschaften schließen möchte, wenn man eine Gruppe haben möchte, mit der man arbeitet, mit der man lernt, mit der man dann vielleicht auch mal was privat macht, Kochabend oder Kino oder Spieleabend, dann ist das die Gelegenheit. Am Anfang des Studiums gibt es so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen und sich irgendwie zu finden. Und ich fand es so schön, dann zu hören, wie das für die unterschiedlichen Leute funktioniert hat. Manche haben gesagt, ich bin super schüchtern, ich spreche eigentlich nie jemanden an und war total dankbar, dass mich da eine Person oder zwei Leute abgeholt haben, die total gruppendynamisch extrovertiert unterwegs sind und bei denen man sofort gemerkt hat, hey, wir wollen hier so eine richtig große Gruppe von Leuten versammeln, die ständig Dinge zusammen machen. Und andere haben gesagt, ja, ich bin eigentlich selber so, dass ich zu den Leuten hingehe und die anspreche und dass ich gerne eine Gruppe um mich habe. Und das war spannend. Manche haben das dann auch mit zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wie ihr Sozialverhalten sich verändert hat von der Schule zur Uni. Super spannend und ich kann nur wieder alle ermutigen, am Anfang des Studiums sich darauf einzulassen. Wenn ich eher introvertiert bin, schüchtern, zurückhaltend, ruhig, was auch immer, und aber merke, da sind so Leute, die suchen Anschluss und vielleicht passt das von den Interessen, dann kann ich ja mal gucken, was passiert. Ist das eine Person, mit der ich gut klarkomme? Und dann muss ich ja nicht jeden Tag mit denen rumhängen, aber vielleicht sehe ich die dann ein paar Mal in der Woche in Veranstaltungen und einmal in der Woche macht man vielleicht noch wirklich irgendwas privat. Und sei es nur, dass man sich in der Mensa verquatscht und dann da halt noch rumsitzt und Kaffee und Tee trinkt und über private Dinge redet, bevor man in die nächste Veranstaltung geht. Manchmal fängt es ja so an und manche dieser Freundschaften, die halten dann richtig lange. Dieses eine Gruppe finden oder Leute finden, mit denen man dann zusammensitzt in der Vorlesung, in der Übung, mit denen man manchmal Übungsaufgaben zusammenlöst, mit denen man vielleicht für die Prüfung lernt, das schien total wichtig zu sein. Und das können dann ja auch unterschiedliche Gruppen sein, in denen man etwas unterschiedliche Funktionen wahrnimmt. Auch das ist ja spannend, mal zu gucken, in welcher Gruppe bin ich eher ruhig, in welcher gehöre ich zu denen, die mehr reden, in welcher Gruppe bin ich eher so dabei, eher so ein bisschen passiv, in welchen Gruppen ergreife ich gerne die Initiative und mache auch Vorschläge, was man machen könnte und so. Und ich habe dann gefragt, was denn eigentlich eine gute Gruppe ausmacht. Und irgendwie schien es so die richtige Mischung zu sein aus ähnlichen Interessen, aber halt nicht komplett gleich, sodass man auch verschiedene Sachen hat, über die man reden kann und wo man auch mal was Neues kennenlernt, dann, wenn man das Gleiche studiert, ist gut, aber eigentlich ist noch interessanter, wenn man zwar das Gleiche studiert, aber dann da ein bisschen verschiedene Vorlieben und Interessen hat, weil man sich dann besser gegenseitig unterstützen kann. Und wichtig schien auch zu sein, dass das so ein Sozialgefüge ist, in dem es eher um das Miteinander geht und nicht so sehr um Konkurrenz. Manche Leute fühlen sich durch Konkurrenz angespornt und dann kann das ganz cool sein, wenn in der Gruppe so ein bisschen Konkurrenz da ist, aber nicht alle mögen das. Und für manche war es gerade dieses, nee, nicht wie in der Schule, sondern anders. Nein, ich möchte hier wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten und ich möchte was lernen und ich möchte auch mal was erklären und mal kriege ich was erklärt und ich möchte nicht ständig mit allen die Punkte vergleichen und gucken, wer jetzt da am besten in der Serie war oder so. Das ist also ein bisschen unterschiedlich und es macht eine gute Gruppe aus, dass die Leute bei dem Thema zum Beispiel ähnlich ticken und sich auf eine ähnliche Weise unterstützen wollen gegenseitig. Und es ist dann auch okay, wenn mal bei Themen Leute besser dabei sind und die anderen eher so zuhören und Fragen stellen und dann dreht sich das wieder. Das müssen nicht immer dieselben sein. Umgekehrt gibt es aber auch Leute, die sich in gewissen Rollen sehr wohlfühlen und warum sollen die dann nicht in der Gruppe diese Rolle einnehmen und dann da auch ausfüllen? Das ist doch auch ganz cool, dass es diesen Raum gibt, zu merken, wer man eigentlich ist, also welches Sozialverhalten jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt zu einem passt. Und bei manchen ist es so sehr klar und das sieht man auch sofort, man merkt, wie die Leute sich verhalten und dass es total klar ist, gruppendynamisch, was passiert und bei manchen eben nicht und die verhalten sich vielleicht in verschiedenen Gruppen auch unterschiedlich. Dann wurde noch gesagt, dass wenn man Gruppen hat mit Leuten aus verschiedenen Studiengängen, das dann wichtig ist, auf dem Schirm zu haben, dass die Leute verschiedene Lebensumstände haben und verschiedene Studienfächer mit verschiedenem Aufwand. Manchmal ist es grundsätzlich ein unterschiedlicher Aufwand, manchmal auch nur zeitversetzt. Und die einen haben im Semester mehr zu tun, die anderen mehr in der vorlesungsfreien Zeit. Manche haben so punktuell sehr viel zu tun, manche eher kontinuierlich. Und wenn man gemeinsam Aktivitäten plant, muss man das auf dem Schirm haben. Genauso wie man auf dem Schirm haben muss, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen sich für gewisse Fächer entscheiden. Manche sind von ihrem Fach sehr begeistert, manche machen es einfach so nach dem Motto, ja, ist so, ich habe halt diesen Berufswunsch. Und auch die privaten, die familiären Umstände, das andere, was im Leben noch so los ist, spielt eine Rolle. Und das kam mehrfach in dem Gespräch auf und das fand ich total faszinierend. Man ist manchmal so in seinem eigenen Kosmos, dass man total vergisst, dass die anderen vielleicht völlig andere Lebensumstände haben. Kann also sein, dass man zum Beispiel ein krankes Familienmitglied zu Hause hat, wo man sich manchmal irgendwie kümmert oder dass man öfter mal für Nachbarn einkaufen geht oder sonst irgendwie da hilft oder dass man ein sehr zeitintensives Hobby hat oder irgend sowas und dass man also nicht jeden Tag die komplette Zeit, in der man wach ist, ins Studium investiert und dass man sich aber vergleicht mit einer Person, die genau das macht Und bei manchen dauert es ziemlich lange, bis sie merken, hey, der Vergleich, der ist überhaupt nicht sinnvoll. Es ist überhaupt nicht realistisch, dass ich mit dem, was ich habe an Zeit, die ich da investieren kann, der Energie, die ich habe, der mentalen Kapazität, dass ich da auf ähnliche Resultate komme. Viel wichtiger ist, dass ich gucke, was ist denn möglich im Rahmen dessen, was ich mache und kann ich mich in dem Rahmen noch irgendwie verbessern. Dann wurde als Hürde beim Übergang von der Schule zum Studium genannt, ganz klar die Fachsprache in der Mathematik, die Notation, dass die Leute unterschiedlich streng sind und auf unterschiedliche Dinge Wert legen, dass es also eine Weile braucht, bis man so dahin kommt zu verstehen, was ist nicht verhandelbar, was gehört einfach zum Fach und zur Fachsprache dazu und was ist dann verhandelbar, Geschmackssache, kann man so oder so unterschiedlich streng auslegen. Dass die Aufgaben anders sind als in der Schule, dass man viel länger teilweise an Sachen sitzt oder dass es darum geht, eine Idee zu haben und mit der ist es dann ganz einfach und es ist eben nicht, wir haben schon drei Aufgaben von dem Typ gehabt und jetzt kommt halt die vierte und die ist ein bisschen anders. Beweise, argumentieren, wie man das verständlich aufschreibt, all das ist neu. Und das ist im Mathestudium vielleicht auch besonders viel und besonders neu. Eine unserer Aufgaben als DozentInnen könnte also sein, das noch mehr auf dem Schirm zu haben am Anfang und da den Übergang noch ein bisschen transparenter zu gestalten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, das alles einfacher zu machen und den Leuten da Hürden wegzunehmen, sondern ich glaube, dass es darum geht, sehr klar zu machen, was daran wirklich schwierig ist oder für viele Menschen schwierig ist und was nur psychologisch ist und wo man sich darauf einlassen muss und nach ein paar Wochen wird es dann besser. Denn das war die Erfahrung, die viele gemacht haben. Ja, das war am Anfang irgendwie krass und man versteht noch nicht so richtig, was jetzt wichtig ist und was nicht. Und nach ein paar Wochen kommt man irgendwie rein und kriegt ein besseres Gefühl dafür, wo man noch wirklich was lernen muss und wo es nur darum geht, sich an etwas zu gewöhnen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man zum Beispiel zu Beginn des Studiums den Leuten es ein bisschen leichter machen kann, da reinzukommen, wie so eine mathematische Argumentation funktioniert und worauf man achten muss, wenn man das dann erklärt oder aufschreibt oder so. Dann haben wir über die Vor- und Nachteile gesprochen, der Arbeit allein bzw. in Gruppen. Und auch das ist sehr individuell und es kann sogar im Laufe des Studiums sich verändern, wie man da tickt. Es kann sich im Laufe einer Vorlesung verändern, wenn man zum Beispiel merkt, ja, Übungsaufgaben, das und das mache ich lieber alleine, das und das lieber in der Gruppe. Prüfungsvorbereitung habe ich auch, zwei Phasen, das und das mache ich lieber alleine, das und das lieber in der Gruppe. Da muss man ein bisschen ausprobieren und ich habe mehrfach gehört, dass Leute da erstmal so reinfinden mussten und dann manchmal auch bewusst sich von einer gewissen Gruppendynamik abgrenzen mussten nach dem Motto hier, das haben wir jetzt alles zusammen gemacht, aber jetzt möchte ich das alleine machen und gucken, ob ich das auch wirklich alleine kann, denn in der Prüfung muss ich es ja auch alleine machen. Ich habe mir mit großem Interesse angehört, wie das in manchen Lerngruppen organisiert wurde und fand das ganz toll, auf was für Sachen da die Leute teilweise gekommen sind, wie sie sich organisieren, wie sie sich vorbereiten, was sie gemeinsam besprechen, wie sie das dann machen, wie sie das mit dem Aufschreiben organisieren, wie sichergestellt wird, dass man wirklich über alles nochmal redet, dass man nochmal nachfragt. Da ging es ganz viel um das Ideensammeln, es ging um das konzentrierte Arbeiten und darum, sich aber dann eben auch wieder Raum zu lassen, wenn dann Leute sagen, so, jetzt mache ich alleine weiter. Ja, dazu gerne mehr auf Nachfrage. Da alleine könnte ich eine Podcast-Folge drüber machen, glaube ich. Arbeit alleine und in Gruppen. Wenn Sie Interesse haben, lassen Sie es mich wissen. Gut, dann habe ich noch gefragt, was da am Anfang besonders schwierig war, was geholfen hat, was vielleicht auch jetzt noch schwierig ist. Und geholfen hat vielen, dass sie nach einer Weile so eine eigene Kompetenzerfahrung hatten, nach dem Motto, hey, das und das, das lief am Anfang gar nicht, da habe ich ganz viel Punktabzug gekriegt und jetzt kann ich das deutlich besser. Oder in der Gruppe merke ich jetzt, ich habe öfter gute Ideen, ich kann Sachen besser erklären. Oder wenn ich Nachfragen habe, dann führen die irgendwie die Gruppe weiter. Beim selbstständigen Aufschreiben ist es ja auch so, dass wenn man das regelmäßig macht und immer wieder so Rückmeldungen kriegt und man dann auch versteht, worum es bei den Rückmeldungen geht und warum man jetzt hier und dort Punkte verloren hat, dass man dann eine sehr schnell so einen Erfolg hat oder das Gefühl von Fortschritt. Und wenn man dann zurückblickt und sich vergleicht damit, wie das war, ganz am Anfang des Studiums oder am Ende der Schulzeit, dann sieht man da häufig sehr schnell sehr krasse Unterschiede. Das wurde mir von mehreren so gesagt. Auch wie sehr man in der Lage ist, Dinge beim Erklären runterzubrechen, dass es hilft, immer wieder zu üben, Dinge sehr, sehr, sehr elementar zu erklären, damit wirklich jedes kleine Detail ganz klar ist und ganz verständlich. Und dann im Laufe des Studiums immer wieder zu üben für verschiedene, ich sag mal, Hintergrundwissensstände zu erklären. Nach dem Motto, ich bin jetzt im dritten Semester, ich höre Algebra. Wie würde ich denn das einer Person erklären, die jetzt gerade erst 2 Wochen Mathe studiert und also noch nicht viel mehr weiß, außer was ist eine Menge, was ist eine Abbildung oder so? Das ist sehr interessant. Auf die Art und Weise merkt man nämlich auch, was man für Fortschritte macht, dass man immer mehr Fachsprache beherrscht, dass immer mehr Argumente so ganz natürlich laufen und man gar nicht mehr viel drüber nachdenkt. Dann die Fachsprache, der Umgang mit den Begriffen. Wenn man dann merkt, dass es natürlicher wird, gewisse Begriffe zu benutzen, dann ist es auch eine schöne Kompetenzerfahrung. Interessant fand ich auch, dass manche von so Aha-Momenten berichtet haben. Da mit dem Beispiel habe ich plötzlich diesen Begriff verstanden. Oder als ich den Fehler zum dritten Mal gemacht habe und mir dann jemand an einem richtig guten Beispiel erklärt hat, warum das falsch ist, da hat es irgendwie Klick gemacht oder so. Dann je nach mathematischem Gebiet, je nach Prüfungsform, hilft es manchmal eher, Argumente quasi nach Schema F erstmal zu verstehen und sich dann da so ranzutasten, wie finde ich meine eigene Version dieses Arguments. Und manchmal muss man sofort tief einsteigen, sofort wirklich verstehen im Detail, was da los ist. Und vorher kriegt man es gar nicht hin, da ordentlich zu argumentieren. Das waren auch noch so unterschiedliche Sachen, die ich da gehört habe, wie man da rangeht am Anfang, mit wie man diesen Kulturschock irgendwie überwindet von der Schule zur Uni. Dann haben wir noch ein bisschen mehr über Schwierigkeiten gesprochen und auch was geholfen hat, die zu überwinden. Und das waren dann eben diese Sachen, man hat die falschen Erwartungen an sich selbst, ans Studium, packt sich den Stundenplan zu voll, vergleicht sich vielleicht mit anderen und bedenkt nicht, was da in deren Leben anders ist. Die eigenen Ansprüche sind manchmal ein großes Problem, gerade auch wenn man in der Schule sehr gut war, egal ob in Mathe oder generell. Dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis man so klarkommt und merkt, naja, das ist hier halt was anderes und ich muss mich da erstmal reinfinden und irgendwann wird sich dann mein tatsächliches Leistungsniveau zeigen und das ist vielleicht jetzt noch nicht. Das Gefühl von Überforderung, der Umgang mit Überforderung ist immer wieder Thema und dann kam das wunderbare Wort, mein Lieblingswort im ganzen Workshop, Realitätsklatsche. Ich werde dieses Wort ab jetzt bestimmt häufig verwenden, ich finde es ganz toll. Am Anfang des Studiums ist eine große Schwierigkeit für viele, ein großes Problem und verantwortlich für viel Frust, dass man eine Realitätsklatsche kriegt nach dem Motto, ja, in der Schule bin ich irgendwie gut klargekommen mit wenig Aufwand und war da vielleicht auch häufig die Beste in der Klasse oder so. Jetzt bin ich so ein bisschen im richtigen Leben angekommen, jetzt sind da mehr Leute, andere Leute aus anderen Schulen und das ist eine andere Vergleichsmenge und plötzlich ist nicht mehr alles so einfach, der Stoff ist schwieriger, die Vergleichsgruppe ist eine andere, ich bin nicht automatisch die Beste und muss mich jetzt erst wieder neu finden und die Realitätsklatsche kann dafür sorgen, dass man sehr motiviert wird und sehr reflektiert und dass man sich neu sortiert, seine neue Arbeitsweise findet. Es kann aber auch bedeuten, dass man erstmal super frustriert in der Ecke steht und dass das Ego angegriffen wird und dafür sorgt, dass man eben nicht produktiv damit umgeht, sondern dass man erstmal beleidigt ist oder so. Und ich habe da schon alles erlebt. Ich habe Studis erlebt, die mit riesigen Vorschusslorbeeren angefangen haben, immer Schulbeste, Abi, Mathe, sonst was, Noten oder so, keine Ahnung. Und dann sind die hier am Anfang aber wirklich überfordert, weil sie mit dieser anderen Art über Mathematik nachzudenken erstmal nicht zurechtkommen. Und manche schaffen das sehr schnell, sich darauf einzustellen, manche nicht. Und wenn die dann diesen Moment nicht finden, wo sie wirklich mal einen Schritt zurückgehen und nachdenken müssen und ihr Bild von sich selbst auch mal ein bisschen hinterfragen müssen nach dem Motto, warum hat das denn bisher immer so gut geklappt und was müsste ich denn jetzt anders machen, damit es vielleicht wieder so gut klappt, wenn das nicht passiert, dieser Denkprozess, dann laufen da Leute manchmal wirklich gegen die Wand. Und häufig steht denen einfach nur ihr eigenes Ego im Weg. Deswegen kann ich nur dazu raten, diese Realitätsklatsche als was Gesundes wahrzunehmen, das ist eine Konfrontation mit einer neuen Umgebung und man kann da unglaublich viel lernen, wenn man sich darauf einlässt. Und manchmal braucht man Hilfe, das war das nächste Thema, was hat geholfen? Reden, 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 mitkriegen, dass andere eine ähnliche Erfahrung machen, man ist damit nicht alleine, anderen geht es vielleicht noch schlimmer, manche tun so, als würden sie super klarkommen, es ist aber nicht so. Diese Gruppe, der soziale Kontext spielt also auch da bei der Bewältigung dieser Anfangsschwierigkeiten eine riesige Rolle. Und wenn man eine Gruppe hat, in der man ehrlich über sowas sprechen kann, super. Das ist vielleicht die allerbeste Unterstützung am Anfang des Studiums. Bei manchen musste es wirklich erst schlimm kommen, nach dem Motto Riesenstress, gesundheitliche Probleme, Schlafprobleme oder so. Oder sogar so ein Gefühl von Burnout. Bis die dann gemerkt haben, okay, so wie ich ins Studium gestartet bin, kann das nicht weitergehen. Da ist irgendwas fundamental schief, sei es jetzt mein Stundenplan ist zu voll oder ich habe zu viele Hobbys, die zu viel Zeit fressen oder meine Arbeitsstrategie ist nicht gut, wie ich in die Vorlesung gehe oder eben nicht gehe, wie meine Mitschrift aussieht, wie ich die Übungsaufgaben bearbeite, das klappt alles nicht. Bei manchen muss es sehr drastisch sich äußern, bis die dann merken, dass sie was ändern müssen. Und manchmal sind die Änderungen dann auch drastisch. Andere kriegen es ganz gut hin, im Lauf der Zeit mitzukriegen, ah, dies und jenes funktioniert nicht gut. Ich schaue mal, was ich da anders machen kann. Da haben wir verschiedene Erfahrungen gehabt. Und ich hoffe, dass alle, die zuhören, sich damit ein bisschen identifizieren können und vielleicht jetzt auch einmal so zurückgehen und überlegen, ja, wie war das bei mir? Bin ich mal irgendwo richtig gegen die Wand gelaufen? Ging es mir zwischendurch mal schlecht? Oder habe ich eher so punktuell gemerkt, ah, das läuft noch nicht so, das muss besser werden? Und wie sind sie dann damit umgegangen? Übersicht zu behalten und auch mittelfristig zu gucken, was kommt da an Terminen auf mich zu, das war wichtig. Das haben mehrere gesagt, dass sie besser klarkommen, seit sie das ein bisschen konsequenter umsetzen. Also nicht nur, wie voll ist meine Woche, sondern was kommt dann am Ende der Vorlesungszeit auf mich zu an Prüfungsaufwand? Wie verteilt sich das oder eben auch nicht? Wie intensiv ist das? Was sind das für Prüfungsformen? Wie wird es mir gehen damit? Ist da irgendwas, das vielleicht Prüfungsangst auslöst? All diese Themen muss man da schon mitdenken. Und auch da kann man ja voneinander lernen und dann gucken mit anderen Leuten, vielleicht auch mit anderen Fachkombinationen, wie machst du das? Du hast dann doch am Ende dann mal 5 Hausarbeiten. Wie kriegst du das eigentlich geregelt? Und da ergeben sich manchmal unerwartet Momente, in denen man plötzlich was lernt und dann merkt, hey, stimmt, das ist ja gar nicht in Stein gemeißelt, das Semester so zu organisieren. Ich könnte ja auch mal das ausprobieren. Der Mythos, dass alle anderen das schaffen, der erledigt sich, wenn man miteinander redet, sehr schnell von selbst. Und das ist, glaube ich, auch eine total wichtige Erfahrung. Manche Leute tun sehr locker, sind es aber gar nicht oder wirken so oder wollen, dass es so wirkt, als ob ihnen das alles ganz leicht fällt. Aber das ist gar nicht immer so. Es sind auch nicht alle immer so selbstsicher oder souverän, wie man denkt. Es ist total okay, dass man am Anfang im Studium noch auf der Suche ist, kommunikativ, aber auch inhaltlich. Und es kann ganz gesund sein, nicht alles, was man dann drumherum so sieht und hört, so für bare Münze zu nehmen, sondern auch zu sagen, da finden sich jetzt auch noch alle und sind ein Stück weit mit sich selber beschäftigt und kommen erstmal klar. Und es kann sein, dass die manche Schwierigkeiten genauso haben wie ich und nur anders damit umgehen. Reden hilft. Die persönlichen Umstände zu akzeptieren ist wichtig. Immer wieder zu gucken, ja, was ist denn noch in meinem Leben los? Das Studium ist nicht alles. Und das war ein total wichtiger Moment, wie ich finde, in dem Workshop einfach mal so festzuhalten, das Studium ist nicht nur der Weg irgendwo hin zu einem Ziel nach dem Motto, und wenn ich dann fertig bin mit dem Studieren, dann fängt irgendwie das Leben an. Nein, das Studium ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und das heißt, dass wir einerseits da nicht so durchrennen sollten, glaube ich, auch nicht mit Scheuklappen nach dem Motto, links und rechts davon gibt es nichts oder nur Noten zählen und sonst gar nichts, sondern das ist Lebenszeit. Die Studienzeit hat eine wichtige soziale Komponente, da kann man Freundschaften fürs Leben schließen und man lernt ja auch in der Zeit so viel fürs Leben. Wenn man da anfängt, je nachdem, wie man aus der Schule kommt, vielleicht ist man 17, 18, 19, vielleicht hat man schon was anderes gemacht, eine Ausbildung oder so und ist älter, aber das können total prägende Jahre sein für die eigene Persönlichkeit und dann ist schade, wenn man davon nichts mitkriegt, weil man so durchhetzt oder weil man sich so stresst. Ich fand das total schön, dass das von Studis kam, nicht von mir, sondern dass von Studis kam, hey, das ist Lebenszeit und es ist wichtig, dass man das auch als Lebenszeit begreift, die man gestaltet. Und das heißt eben nicht nur Vorlesungsplanung, Prüfungsplanung, sondern es heißt auch, was ist denn da noch so drumherum? Wann habe ich denn Zeit, Freunde, Freundinnen zu treffen? Mit meiner Lerngruppe eben nicht nur über die Übungsaufgabe zu reden, sondern auch noch einen Kochabend zu machen oder einen Spieleabend oder so. Das fand ich ganz toll, habe ich sehr gefeiert. Vielen Dank dafür. Darüber haben wir eine Weile geredet und ich fand das sehr fruchtbar und sehr schön. Da geht es also um das Mindset. Wie wichtig ist das Studium? Wie wichtig sind welche Aspekte davon? Was passiert hier in dieser Lebenszeit, die ich an der Uni verbringe? Um Hilfe zu bitten, mit Leuten zu reden, zu gucken, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, ist auch wichtig. Also nicht denken, dass man da alles so alleine machen muss. Das waren so die wesentlichen Dinge, über die wir gesprochen haben, zum Thema, was für Schwierigkeiten gab es oder gibt es und was hilft. Dann, ja, was ist das aktuelle Gefühl? Ich wollte wissen, wie es den Studis jetzt geht. Und da war teilweise ein, ich habe jetzt nochmal klar gemerkt, wo ich was ändern muss und da bin ich jetzt irgendwie dran oder da denke ich drüber nach. Teilweise war es auch ein, ich habe jetzt schon ein paar Dinge verändert und bin dabei, das auszuprobieren und beobachte das und finde das gut. Ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Manche haben gesagt, dass sie jetzt ein bisschen entspannter sind, einfach weil sie jetzt ein bisschen älter sind, ein bisschen weiter, ein bisschen besser einordnen können, wie das so läuft und wie sie mit den Prüfungssituationen umgehen und so weiter. Das fand ich auch sehr schön. Dann gucke ich mal, was ich noch an Fragen hatte. Als ein wichtiger Aspekt dafür, dass man sich während des Studiums gut fühlt und nicht das Gefühl hat, den Rest des Lebens irgendwie zu vernachlässigen, wurde genannt, dass man Termine außerhalb der Uni, zum Beispiel mit der Familie, mit Freundinnen und so weiter, genauso wertschätzt und die genauso hochhängt wie Unitermine. Dass man, wenn man irgendwo Konflikte hat, sei es jetzt in der Lerngruppe oder mit einer Dozentin oder in der Übung oder wo auch immer, dass man die bemerkt und bespricht und reflektiert und dass man nicht wartet, bis dann die Vorlesungszeit zu Ende ist und man quasi nichts mehr machen kann. Pausen aktiv gestalten, Freizeit, Urlaub, also auch wirklich immer wieder zwischendurch sich so Inseln suchen, wo man durchatmen kann. Nicht nur zweimal im Jahr, sondern auch zwischendurch schon. Und das fand ich noch sehr interessant. Manchmal kriegt man ja von außen so gespiegelt, ja, du sagst ständig Termine ab oder du siehst immer so müde aus, so gestresst oder das Gewicht verändert sich und Leute sprechen einen drauf an, sowas kann ja auch sein, man wird sehr dünn oder man nimmt zu oder man sieht irgendwie einfach ungesund aus, so als ob man sich nicht gut ernährt oder was auch immer. Es ist gar nicht so einfach, Leuten eine Rückmeldung zu geben, dass man das Gefühl hat, dass es ihnen vielleicht nicht gut geht, ohne dass das übergriffig wird. Das sage ich hier ganz vorsichtig, denn ich kenne das aus beiden Richtungen. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man selber auf dem Weg ist, gegen die Wand zu laufen und man sieht es noch nicht. Und da sind aber fünf andere, die das mitkriegen. Und wenn die es schaffen, das auf eine empathische Weise zu vermitteln, die nicht übergriffig ist, dann gelingt es einem ja vielleicht auch, das wahrzunehmen und das zu hören. Das muss man vielleicht auch üben, weiß ich nicht so genau. Aber ich dachte, ich spreche das hier mal an. Denn manchmal sind diese Warnsignale von außen leichter wahrnehmbar als aus der Innenperspektive. Und wenn man das Gefühl hat, man ist anfällig für gewisse Schwierigkeiten, dann kann es ja sein, dass man das hinkriegt, so eine Art Sicherheitsnetz zu basteln. Dann ist da vielleicht die Schwester, der Bruder, der beste Freund, die beste Freundin, Partner, Partnerin, wer auch immer. Nach dem Motto, das und das ist mir aufgefallen. Und damit das nicht wieder so schlimm wird dieses Semester, guck doch mal und sag mir doch mal, wenn du das Gefühl hast, ich werde unzuverlässig oder gereizt oder ich schlafe zu wenig oder so. Die letzte Frage, die ich hatte, war, wie die Leute sich seit Beginn des Studiums verändert haben, persönlich. Und das war richtig schön. Ich habe häufiger sowas gehört wie, ich bin selbstbewusster, ich fühle mich ein bisschen klarer so in meinem Sozialverhalten mit den neuen Leuten. Ich habe irgendwie mehr Zutrauen, dass es mir auch gelingen wird, auch in späteren Lebensphasen neue Freunde zu finden und klarzukommen. Ich bin ein bisschen aufmerksamer dazu geworden, wie es mir geht, kann meine eigene Befindlichkeit ein bisschen klarer erkennen und auch was sagen, wenn irgendwas nicht passt. Verstehe mich also selber ein bisschen besser. Und das fand ich toll, sodass es gelingt, diese Phase Ende der Schule, Anfang des Studiums zu nutzen, um sich selber besser kennenzulernen. Das ist ganz, ganz großartig. Und meiner Meinung nach das, was auch unbedingt im Studium passieren sollte, genau wie in einer Berufsausbildung oder so. Manche meinten, dass sie einfach jetzt anders unterwegs sind in ihren Sozialkontakten, dass sie zum Beispiel offener geworden sind, mehr mit verschiedenen Leuten unternehmen, nicht mehr so ein, zwei Feste wie früher in der Schule, sondern so ein bisschen breiter, dass sie vielleicht auch offener auf Leute zugehen, die andere Interessen haben oder so. Das fand ich auch sehr schön. Dass sie eher Vertrauen jetzt haben, also erstmal offen und vertrauensvoll auf andere Leute zugehen, weil sie jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht haben nach der Schule, dass das gut geht. Und auch mit Leuten, die unterschiedlich alt sind oder auch unterschiedliche Sachen studieren, je nachdem, wo man sich im Uni-Kontext halt so trifft. Wir haben sehr viel reflektiert gemeinsam, also haben überlegt, wo sind denn so Punkte, was sind jetzt gute Fragen, die man sich stellen kann, um zu merken, wie man sich verändert hat, was möchte man auf dem Schirm haben. Gibt es vielleicht auch Dinge, die besorgniserregend sind, kann ja auch sein. Aber das meiste, was wir so gesammelt haben, war sehr positiv. Ich fand das wirklich schön. Und es wurden mehrere Metaebenen angesprochen. Also eigene Gefühlslage, Empfindlichkeit, vielleicht manchmal Überempfindlichkeit, aber eben auch eine klare Wahrnehmung, Kommunikation und irgendwie mitkriegen, wenn es einem nicht gut geht. Dann um Hilfe bitten versus Dinge alleine hinkriegen, auch da so eine Balance finden oder ein Gleichgewicht nach dem Motto, wann ist was dran, wo ist wichtig, dass ich auch mal Dinge alleine mache und wo ist es wichtig, dass ich lerne, um Hilfe zu bitten und wie gehe ich mit der Hilfe um, wie ist es mit mir und meiner Hilfe für andere und Unterstützung. Ist es gut, was ich mache? Ist es übergriffig oder lasse ich Leute im Stich? Kann ja alles sein. Und dann hatten wir noch das Wort Frustrationstoleranz. Und Frustrationstoleranz und Stressresistenz sind ja auch so Dinge, die man in manchen Studiengängen mehr mitbekommt als in anderen, je nachdem, wie hart da der Übergang ist von der Schule zur Uni, je nachdem, wie krass die Prüfungsphase ist, wie viel Stoff man wie drauf haben muss. Das alles beeinflusst, wie gestresst man sich fühlt und wie viel Frust man erlebt am Anfang des Studiums. Und naja, da zeigt sich der Charakter. Das ist viele ja wirklich das erste Mal, dass sie massiv sich überfordert fühlen, dass sie massiv gestresst sind, dass sie massiv an sich selber irgendwie scheitern und dass Dinge plötzlich nicht mehr so laufen, wie sie das kennen. Und das bildet garantiert den Charakter, alleine oder gemeinsam mit anderen, wenn man das bespricht, so wie wir das getan haben in diesem Workshop. Und das war toll. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viele Dinge, die ich dann den nächsten Erstis vielleicht mit auf den Weg geben kann oder so Denkanstöße, die ich geben kann. Da war auch manches dabei, wo ich glaube, da kann ich in meinen erst die Vorlesung noch Dinge besser machen, vielleicht nochmal anders kommunizieren oder eine andere Ansprache finden. Ich weiß nicht genau, ich muss drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass ich was dazu beitragen kann, diesen Übergang noch ein bisschen bewusster wahrzunehmen und sich noch ein bisschen reflektierter damit auseinanderzusetzen. Das, glaube ich, kann mir gelingen, wenn ich über manche dieser Punkte noch ein bisschen länger nachdenke. Allein schon deshalb bin ich total glücklich und dankbar, dass wir da so offen miteinander gesprochen haben. Das war ganz toll. Ich bedanke mich auch nochmal herzlich für das wundervolle Wort Realitätsklatsche. Und ich denke, dass ich mich damit verabschieden möchte. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Und wenn Sie jetzt im Anschluss irgendwelche Themen haben, dann herzlich gerne, wie immer, die nächste Podcast-Folge kommt bestimmt. Und der nächste Workshop auch. Tschüss!